Willkommen bei der Plattform bei Radio Free FM. Hier ist Rudi Arnold am Mikrofon und bei mir zu Gast Gabriela Nassväter. Und bei mir auf dem Zettel steht die so als Überschrift Raum, Kunst, Leben. Gabriela, fangen wir mal mit deinem Leben an. Erzähl mal so ein bisschen.
Ach, jetzt, vielleicht stellst du mir Fragen, das wäre mir einfacher.
Okay, also dann würde ich mal sagen, du bist Künstlerin. Gabriela, wie kommt man zur Kunst? Wie bist du zur Kunst gekommen?
Ach ja, also ich glaube, ich bin mit dem geboren. Einfach, ich habe das jetzt, ich habe immer etwas gemacht. Ich wollte eigentlich erst Architektur studieren, habe ich auch angefangen. Aber dann habe ich irgendwann gewechselt auf Malerei und textile Objekte. Und das ist, ja, kann ich auch sagen, wo ich den ersten Schritt über die Schwelle von Kunsthochschule gemacht habe, habe ich gesagt, hier ist mein Platz. Das war's. Und ich liebe meinen Job mit allen Konsequenzen. Also das hat Vorteile und viele Nachteile. Aber heute kann ich sagen, wenn ich würde heute starten, dann würde das Gleiche machen.
Wo hast denn du studiert? Wo kommst du her?
Ich komme aus Polen. Ich bin also am Meer geboren. Das ist jetzt in Dreistadt, Gdynien, Sopot, Danzig. Ich habe in Danzig studiert. Vorher habe ich ein Gymnasium beendet in einer Klosterschule. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und mein Studium hat 6 Jahre gedauert und später nach dem Studium, wir sind nach Warschau umgezogen und von Warschau bin ich nach Deutschland gekommen. Das war die Idee von meinem Mann, hier zu kommen.
Bei der Vorbesprechung, du hast mir erzählt, dass der Einstieg ins Studium gar nicht so einfach war. Da hat es uns so ein paar Haken gegeben, die eigentlich nicht an dir lagen, sondern waren so ein bisschen politisch bedingt.
Genau, das waren, also Abitur habe ich gemacht, 68, das waren diese schwierige Zeit in ganz Europa mit den Jugendlichen, mit Bewegungen, mit politischen Bewegungen. Und natürlich haben wir das auch gespürt bei Aufnahmeprüfungen in der Schule. Und natürlich dann die Arbeiterkinder haben extra Punkte gekriegt, die welche hat man gesagt, Intelligenz, das hat man weniger. Es musste man also wirklich eine Woche haben die Prüfungen gedauert und während dieser ganzen Prüfungen haben wir bemerkt, dass in Kommission sind auch Parteileute. Und weil ich eben mein Gymnasium in eine katholische Schule, mein Abiturzeugnis hatte Stempel von einem Gymnasium namens Herzen vor Jesus, die haben sich dann also ganz genau angeschaut. Ich habe Prüfungen gut bestanden, aber und dann war ich Erste auf der Liste, welche hat Studienplatz nicht bekommen. Aber den Rektor oder Dekan von Architektur hat mir versprochen, dass ich jetzt kann anfangen als Pfarrei-Hörer und habe ich das gemacht, konnte ich alles mitmachen und nächstes Jahr musste ich wieder Aufnahmeprüfung machen.
Und dann hat es... Oh, sorry, aus Versehen den Knopf gedrückt. Okay, jetzt hört man mich. Ja, und dann hat es geklappt, das ist klar.
Ja.
Ja. Und wie sieht denn so ein Studium in Polen aus?
Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht wesentlich von den Studien hier. Die Basis für alles ist bei den Kunsthochschulen ist Zeichnung. Mhm. Wir haben also als Grundausbildung Zeichnung. Mhm. Und dann also parallel meine Architektur, dann waren Baumaterialien, Mathematik und alles Mögliche und zusätzlich dazu künstlerische Fächer. Und nach 3 Jahren, ich wusste, dass ich als Architekt eigentlich würde vielleicht keine spannende Arbeit haben und habe ich gewechselt auf Malerei und die zweite Spezialisation habe ich gewählt, textile Objekte. Weil ich musste am meisten lernen bei dieser ganzen Sache. Grafik kann man machen, Grafik ist Zeichnung und Keramik, das kann auch jeder machen.
Aber Textil nicht so.
Nein, nicht. Das waren viele fachliche Sachen, welche wir dort gelernt haben. Und ja.
Okay, ich denke, nach der Musik kommen wir dann auf deine Spezialitäten, auf die textilen Arbeiten. Radio 4FM mit der Plattform, bei uns zu Gast Gabriela Nasswetter. Gabriela, du hast vor der Musik ein bisschen so erzählt von deinem Werdegang als Studentin, sage ich jetzt mal, und du hast dich mit Malerei beschäftigt und mit Textilem, und du hast mir vorher gesagt, du hast dich dann so ganz bewusst zunächst mal aufs Textile, ja, sage ich jetzt mal, wirklich gestürzt. Warum?
Also wir mussten parallel zu normale Fächer, welche gelten, also für Malerei, sich ein zweites Fach wählen. Und das war so wie ein bisschen wie Schnupperkurs. Also wir haben Keramik, Radierung, also Grafik und Textiles. Und jede 3 Monate war das Wechsel. Und ich habe gemeint, dass Grafik kann ich machen, Keramik auch. Und bei Textilien musste ich am meisten lernen. Das war eine ziemlich komplizierte Sache, weil es ging dann um Weben, um Druck, um verschiedene solche Dinge. Dann habe ich gesagt, das mache ich. Mhm. Und die Tradition, wenn es geht um gewobene Sachen in Polen, war total, das waren total andere Sachen wie hier. Hier sagte man Teppich und da waren Gobelins, und das waren riesige, große, eigentlich dreidimensionale Bilder. Das hat man mit verschiedenen Materialien verwirklicht, also mit Sisal, mit dicke Tauen. Das waren mehr reliefartige Skulpturen.
Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat dich die Herausforderung gereizt. Das andere hat mir gerade so rübergebracht, das hast irgendwie das Gefühl gehabt, kann ich irgendwie, aber das ist was Neues, das will ich jetzt machen. Sehe ich das so richtig?
Ja, und das hat sich nichts verändert. Es geht auch heute so. Wenn ich eine Idee habe und etwas ist und da fange ich an, also zu überlegen, das und das, dann muss ich immer prüfen, ob das jetzt funktioniert, ob das wirklich ist, so wie ich mir das vorstelle. Und das ist jetzt das, was mich dann, also würde ich sagen, wie ein Wurm frisst von innen. Aber das ist auch das Schöne. Ich suche dann Lösungen, ich beschäftige mich, ich mache dann viele, viele Zeichnungen. Ich mache keine Sachen so frei von Hand, einfach nur so. Für jede Bild muss ich auch ein Konzept haben. Für jede, auch wenn ich Keramik mache oder alle anderen Dinge, das entstehen erst Entwürfe. Und erst wenn das habe ich ein bisschen schon im Kopf, dann kann ich erst anfangen zu realisieren und schauen, ob das funktioniert, wie ich das will oder wie ich mir das ausgedacht habe.
Wie hast du denn nach dem Studium dann angefangen? Was hast du zuerst gemacht nach dem Studium?
Nach dem Studium, erst waren wir total brotlos. Ja. Wir mussten etwas, also ich war damals schon verheiratet mit Krzysztof, wir haben eine Tochter gehabt, und dann musste man schnell Geld verdienen. Wir sind dann umgezogen nach Warschau, das war auch total neuer Ort, wir kannten nicht so viele Leute, und es war eigentlich grauenvoll. Und wir sind dann zu meiner Professor gegangen, und sie hat uns einen Job gegeben, welche war schon für 2 Tage voraus. Also sie hat uns das einfach abgegeben, und so haben wir mit kleinen Jobs angefangen, und parallel dazu habe ich alle meine Arbeiten immer gemacht.
Und die sind auch da in Warschau ausgestellt worden?
Doch, ich habe viele Ausstellungen auch in Polen. Also da, wenn du meinen Lebenslauf, Vita, das waren sehr viele. Ich habe auch für textile Sachen einen Jugendpreis gekriegt, also in Warschau, für meine textile Objekte. Nach meinem Diplom habe ich versucht, meine Arbeiten zu einer Triennale zu schicken. Und von Raum Danzig haben sich nur 2 Personen qualifiziert, und ich war auch dabei. Das war erste internationale Triennale für Tapisserie.
Wo war die?
Die war in Lodz. Mhm. Das Lodz, das ist ein alte Webstadt. Mhm. Ja, und war ich richtig stolz.
Ja, das können wir denken. Und wenn man deine Vita liest, 1980 bist du dann nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und wie ist da weitergegangen? Wo hast du gelebt und wie bist du dann schließlich nach Ulm gekommen?
Also wir sind, die Idee hier nach Deutschland zu fahren und Polen zu verlassen, das war Idee von meinem Mann. Und dann haben wir gesagt, ja, mein Gott, kann man versuchen. Und wir sind hierher gekommen, weil ich hatte, hier wohnte meine Tante. Mhm. Das war der erste Punkt, wo wir konnten uns hier, also die erste Wochen aufhalten.
Aufhalten, ja.
Und dann haben wir versucht, so wie jeder Ausländer, welcher kommt, nach Deutschland, dann mussten alle diese Papierkram erledigen, ja, und so weiter. Und wir haben sofort Kontakte aufgenommen mit Künstlern. Damals waren dann eine Reihe von Artikel Besuch im Atelier. Und wir haben Kontakt aufgenommen mit Hannelore und Richard Lackner von Schloss Obertalfingen. Mhm, das war der erste Kontakt und dann mit im Künstlerhaus, damals noch Schuhhaus, war gerade kurz vor dem Aufbau. Mhm. Und selbst haben wir für diese Aktion auch unsere Arbeiten schon gegeben. Das war auch Versuch, Geld noch zu sammeln für Schuhhaus. Und dann peu à peu hat sich das jetzt eben verändert. Und ich habe versucht, alle möglichen Wettbewerbe zu machen. Und Wettbewerb kann man machen, wenn man glaubt, dass man den gewinnt.
Ja, sonst...
Ja, wenn hat man so von vorne zweifeln, dann braucht man gar nicht anfangen.
Das ist richtig, ja.
Und ich habe dann wirklich Erfolg gehabt. Und das war die erste Möglichkeit, als selbstständig zu arbeiten, und hat sich gar nichts verändert, mhm, bis heute. Ja. Ich arbeite eben lebe vom Kunst.
Ja. Ja. Zu dem Thema Wettbewerb, was war das für ein Wettbewerb und was hast du dafür gemacht?
Der erste Wettbewerb hier war ein Kunstobjekt für Foyer für den Körper- und geistig behinderte Schule. Mhm. Das war ein Teil war für Foyer und der andere war Spielobjekt für Kindergarten, auch in dieser Schule. Mhm. Und ich habe für den Foyer ersten Preis gekriegt, mhm, und für diese Kindergartengeschichte habe ich eine Auszeichnung oder dritte Preis.
Im Internet stand dritter.
Ja, dritter Preis.
Das wurde
dritte
gewesen sein.
Und das war ein guter Anfang ja, und bis heute mache ich verschiedene Sachen, wenn mich die Themen ansprechen. Mhm. Nicht um jeden Preis. Ich muss dann fühlen, dass ich irgendwas zu sagen habe. Mhm. Und dann mache ich das.
Das muss also so.
Es ist schlimm, wenn man eine Idee hat und das man nicht wegschickt. Das ist sehr, sehr schlecht.
Mhm. Und es muss irgendwo von Ihnen kommen, so Art
muss man,
Drang,
ja,
man
genau,
möchte das jetzt machen oder man muss das fast machen.
Muss man glauben, dass die Idee, das ist nur die Idee, nichts anderes, die ist absolut perfekt, ja.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Gabriela Nassfeder. Gabriela, mein erster Kontakt mit dir, das war jetzt nicht im Radio, sondern es ist viele Jahre her, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und zwar war ich damals noch in der Medienoperative und habe zusammen mit dem Günter Merkel, Volker Schumacher, so ein paar Leute im Mutschler Center einen Film, eine Dokumentation über Artilis gemacht. Erzähl mal so ein bisschen drüber. Ich weiß es, aber die Zuhörer nicht.
Ja, das Artilis, das war meine Idee. Ich habe eine Carola Rindle hier in Ulm kennengelernt. Das war eine professionelle Models. Und wir haben dann immer wieder uns unterhalten. Und dann wollte ich eine Performance machen mit textile Objekte zum Tragen. Und meine Voraussetzung war, dass diese ganze Geschichte machen nur Profi-Leute. Weil das weiß ich, wenn man Profi macht, Profi nimmt, das dann auch funktioniert. Und da habe ich dann nachgefragt, habe ich Carola gefragt, ob sie kann sich vorstellen, dass hier ihre Freundinnen oder ihre, dann die Frauen würden hier nach Ulm kommen. Sie sagt, sie weiß nicht, also es muss man versuchen, diese Objekte zu nähen und macht man ein Foto und wenn denen gefällt, dann vielleicht kommen sie. Und so habe ich angefangen.
Artilles, das ist so ein Mischwort aus Art und Textil. Ist das richtig?
Ja, genau. Das habe ich gesucht, ein Spezialwort für diese ganze Sache. Und eben passt sehr gut.
Gabriele, was mich erstaunt hat, ich habe jetzt so ein bisschen neulich, als ich so erfahren habe, dass du jetzt hier zu mir in die Plattform kommst, so diese alte Kassette nochmal rausgezogen, die ich da zusammen mit Günter Merkel und so gedreht habe. Mich hat es erstaunt, die Sachen sind zeitlos. Also wenn ich jetzt mal so Fashion Week Sachen angucke oder was die alles so anhaben, was sagst du dazu? Kriegst du das auch immer mal wieder gesagt, dass das so ist?
Doch, dass egal wo ich diese Film zeige, diese Film und diese ganze Skulpturen, weil das sind eigentlich textile Skulpturen und Bilder, die sind nach wie vor heute aktuell. Die haben nichts verloren, egal. Ich habe in London schon diese Film gezeigt. Und egal wo ich fahre, wenn man den Film zeigt, dann sind die Leute, wow. Das ist jetzt schon ein Erlebnis. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese ganze Geschichte nie live gesehen. Ich kenne das nur von Film. Ich musste immer also hinter der Kulissen einfach helfen bei Umkleiden und so weiter. Aber selbst mich fasziniert dieser Film. Den kann ich auch selber noch immer wieder anschauen.
Die ist also so gegangen wie den Couturiers, die da in Paris die Fashion-Shows machen. Die sind ja immer hinten drüben und erst wenn es vorbei ist, dann kommen sie mal kurz raus, ja, weil klar, die sind an der Vorbereitung.
Ja gut, ich glaube, sie haben ein Wahnsinn-Team als Helfer. Hier musste ich also alles selber organisieren, die Profilicht, Profimusik, Profilaufsteck. In die erste Artilles, es war 86 im Künstlerhaus. Ich habe selber den Laufsteck gebaut. Ich habe alles allein gehammert. Und es war das Schöne, alle Leute, welche ich gefragt habe, die haben umsonst gearbeitet. Jeder hat von mir ein Bild gekriegt und das war's. Es war eine unglaublich schöne Atmosphäre bei dieser Sache.
Ja, dann habe ich das jetzt richtig gehört. Du hast also den Laufsteg noch selber und geschreinert.
Habe ich das jetzt? Ja, genau. Weil da war niemand da und ich musste es selber machen, habe ich auch gemacht. Ich bin handwerklich ziemlich geschickt.
Ja, und das Ganze ist ja beim Mutschler wiederholt worden.
Ja, dann ein Jahr, dann alle Zeitungen haben geschrieben, Sensation, alles. Alle haben gesagt, ich muss mit dem nach Mailand und New York. Und dann war eine Stille. Stille. 3 Jahre Stille. Bis jetzt dann, Herr Mutschler ist früher gekommen, er wollte das unbedingt sehen und ich habe gesagt, naja gut, ich kann das zeigen unter dieser Bedingung, dass ich das erweitere, weil ich habe gedacht, dass die Leute, welche erste Mal waren in diesem überfüllten Künstlerhaus, würden auch wieder nochmal kommen und dass eben diese Models mussten dann bezahlt werden. Und das hat der Herr Mutschler gemacht. Und da waren der zweite Mal, waren bei Möbel Mutschler, ich glaube, 1500 Leute.
Ja, es war sehr voll.
Ja.
Da kann ich mich also noch erinnern. Ja, also Leute, ihr hört die Plattform mit Gabriela Nassfeder und ich denke nach der Musik, dann hören wir mal so ein bisschen, wie es nach den Artilles dann weiterging. Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast die Künstlerin Gabriela Nassfeder. Und vor der Musik haben wir uns so ein bisschen über Artilles unterhalten. Artilles, ein Mischwort Kunst und Textiles. Das waren, ja, ich denke, sag jetzt mal so, Textilobjekte, Modeobjekte, wie man es immer nennen möchte. Gabriela, wie ist dann weitergegangen?
Also direkt nach Artiles, also waren wahnsinnige Zeitungsausschnitte. Ich war Frau des Monats und das, also Leute haben so lange noch darüber geredet. Dann war nachher den Film noch sehr schön und dann war Ruhe. Absolute Ruhe. Und ich war so enttäuscht. Also das war grauenvoll. Und erst hat man mich eingeladen zu einem Schmucksymposium. Schmuckleute haben mich eingeladen mit dem Film. Und dort zufälligerweise war Michael Odi, das war ein Bildhauer eigentlich, der war Dozent bei den Hochschule für Gestaltung in Pforzheim. Mhm. Mhm. Und er hat in dieser Zeit Professur in Hamburg gekriegt und er sagte, ich bin diejenige, welche kann also seinen Platz nehmen, diese experimentelles Gestalten.
In Pforzheim.
In Pforzheim. Mhm. Und tatsächlich, das habe ich 7 Jahre gemacht. Dann habe ich eine Gastprofessur in Offenbach gehabt. Und ein Jahr und diese Zeit haben sich viele Sachen auch schon mit meinen Arbeiten, mit meiner künstlerischen Vita auch weiterentwickelt. Mhm. Es waren dann andere textile Sachen und so weiter. Und ich wusste, dass also natürlich ein Lehrauftrag oder Professor, das ist jetzt ein fester Job. Aber dann hat man wirklich ganz wenig Zeit für eigene Sachen.
Für eigene Eben. Sachen, ja.
Klar, wenn ich damals etwas kriegen würde, dann wahrscheinlich würde ich dann noch stecken, also in der Hochschule. Mhm. Aber mein Professor noch nach meinem Diplom sagte zu mir, ach, wenn ich jetzt Kunst machen will, darf ich nie eine Stelle annehmen. Und das ist mir wirklich im Kopf geblieben und das wirklich tatsächlich stimmt. Ich kenne viele Professoren, die sind, das hört man dann, also haben hier und dort Professoren, sind nie da, die Studenten sind dann allein. Und das finde ich auch nicht korrekt, das ist nicht korrekt. Und dann, bis jetzt hat sich so ergeben, dass jetzt, es ist natürlich nicht einfach, es ist ein unsicherer Job, aber es funktioniert. Ich habe keine Schulden und wenn ich keine Schulden habe, dann bin ich reich.
Das ist sehr gut gesagt, doch, das finde ich gut. Ja, was hast du dann, ich sage es jetzt mal so, du hast ja diese Gastprofessoren gehabt, aber du hast ja trotzdem künstlerisch weitergearbeitet. Wie hat es dann?
Ohne Pause, weil das war nicht Volltime-Job. Also ich war dann nur ein paar Tage in Pforzheim und dann in Offenbach. Aber sonst habe ich also ununterbrochen gearbeitet weiter. Und natürlich, ja, ich liebe diesen Job und ich würde nie tauschen wollen.
Was macht man denn in so einem Job? Ich meine, gut, man macht Kunstobjekte, aber wie kann man davon leben?
Das ist jetzt also schwierige Frage. Also ich mache alle möglichen Wettbewerbe. Ich mache Ausstellungen. Ich arbeite konstant. Und ich habe dann irgendwann gelernt, wenn ich arbeite heute, Geld kommt erst in 3 Jahren. Mhm. Das ist so eine, also manchmal verkauft man ein Bild und sowas schneller. Aber eigentlich ist das so.
Sehr lange.
Und und ich mache sehr viele Sachen und viele meiner Kollegen früher haben gesagt, ich mache zu viel. Und habe ich gesagt, warum? Was geht dich an, wie viel ich arbeite? Das ist doch mein Bier. Mhm. Und das ist nicht nur Malerei, was ich mache. Es gibt so parallele Geschichten, also Zeichnung gehört dazu, es kommen dazu dreidimensionale Objekte, es kommen Skulpturen, es kamen auch diese textile Objekte, wo ich irgendwann von gewobenen Objekt zu fertigen Stoff übergangen bin. Mhm. Und das ist jetzt natürlich eine Skulptur. Mhm. Das ist der Problem ist gleich. Mhm. Ob das ist jetzt Blech oder Holz, ich nutze jetzt den Stoff, nur die Bedingungen sind anders. Mhm. Ich muss das, Stoff ist nicht stabil, also muss ich dann irgendwo mein Zeug irgendwo aufhängen. Ja. Und dann irgendwann hat sich das nach außen bekannt gemacht und dann war ich hier und dort eingeladen und ich würde sagen, es geht.
Was mir jetzt auch irgendwie wieder in Erinnerung gekommen ist, also da möchte ich jetzt so mehr auf die Ulmer Arbeiten eingehen. Da waren mal waren es Pyramiden, die da im Ulmer Münster hingen, oder sehe ich das jetzt falsch?
Das war eine. Nur eine, welche in Münster hing. Aber eigentlich war das so, dass ich war vorgeschlagen für Hannover 2000 bei der Messe. Okay. Es war dort für evangelische Kirche sollte ein Kubus, ein Gebäude entstehen und dazu sollten große Fahnen rund um diese Gebäude sein. Und Frau Merkel hat mich vorgeschlagen dort. Und dort haben sie nicht genug Geld für diese Fahnen und für diesen Außenbereich gehabt. Aber jemand, welcher war in dieser Kommission, das war der Pfarrer Manfred Richter von Kunstdienst in Berliner Dom. Er hat geschnappt meine Unterlagen und hat gesagt, das ist jemand für mich. Mhm. Und so habe ich mit ihm angefangen. Da waren erste Ausstellungen in Berlin. War in eine Franziskanerkirche eigentlich eine Ruine, habe ich ein Fenster in eine Ruinenkirche aufgehängt, also ein Fenster in der Kirche ohne Fenster, Kirche ohne Fenster,
Der Rahmen da, ja.
Und dann hat mich Herr Richter gefragt, ob ich etwas nicht für Millennium mir überlege. Mhm. Ich sollte etwas für Außenbereich für Berliner Dom. Mhm. Und habe ich gesagt, oh je, schon wieder diese riesigen Dinge. Mhm. Und habe ich mir den Berliner Dom angeschaut und hat diese Gebäude von außen wahnsinnig mächtig und riesig. Und innen, es war für mich eine Diskrepanz. Innen hat das alles für mich ausgesehen wie ein riesen Wohnzimmer. Mhm. Und ohne eine Atmosphäre, also es war so protzig und so weiter. Naja gut, ich bin mit dieser ganzen Sache nach Hause gekommen, also hier nach Ulm, habe ich gesagt, ich überlege mir. Und irgendwann Termin war bis Ende Dezember und habe gesagt, ich mache einen Entwurf, an mir soll nicht liegen. Mhm. Und habe ich einen Entwurf gemacht, also für Außenbereich, und dann wollte eigentlich in Berliner Dom etwas machen. Und da habe ich vorgeschlagen, ein stilles Objekt, eben Pyramide, und habe ich gesagt, das war mir zu wenig, habe ich 5 Kirchen vorgeschlagen. Berlin, Breslau, Paris, London und Ulm. Mhm. Und weil die Pyramide, das ist eine Form, die hat Basis, hat 4 Ecken und eine Spitze. Und meine Idee war, in diese 5 Kirchen und gleiche Zeit diese Pyramide aufbauen, verschiedene 5 Pyramiden, und dann die virtuell zu verbinden. Mhm. Ich wollte, dass in jeder Kirche ist eine Kamera, und dann Verbindung zu Internet, und da konnte man sich immer anschauen, wo die Leute in London oder in Paris und da stehen. Und ich habe wirklich versucht, alle möglichen Firmen dazu gewinnen. Es ist mir nicht gelungen. Und in Berlin, wo ich das eingereicht habe, die haben gesagt, das wird nicht gehen. Mhm. Und ist doch gegangen. Ich glaube, es war der Vorteil, dass diese Abstände zwischen den Kirchen waren so groß und jede Kirche oder die zuständigen Menschen wollten nicht als Erste absagen. Und das war das, die Geschichte, das hat das eben funktioniert. Und natürlich, es waren erst die 5 und dann hat man die erweitert auf 12 dann später.
Also bei dir ist es auch so, wenn ich es jetzt richtig höre, wenn es da heißt, geht nicht, dann das fordert dich auch raus. Ja, geh doch. Oder wenn die Leute sagen, ah, du spinnst, dann weißt du, bist auf dem richtigen Weg.
Ja, weil das ist zu einfach. Zu einfach von vorne zu sagen, es geht nicht. Klar, natürlich war das Geld ein Problem. Und ich habe mal mit Dr. Hartung gesprochen. Er sagte, wie viel Geld konnten die haben? Ich habe gesagt, ja, wir rechnen, das würde 40.000 Euro kosten. Der sagt, das reicht nicht. Und da habe ich gesagt, naja, schauen wir. Natürlich, ich habe ohne Geld gearbeitet, ich habe kein Honorar gekriegt, ich habe gute Leute gefunden, welche haben mir das realisiert, weil in Deutschland wollte keine Firma das übernehmen. Ich hatte nicht entsprechende Räume dafür, weil das waren wahnsinnige Dinge. Die Berliner Pyramide hatte insgesamt 1700 Meter Stoff zusammengenäht. Die war 23 Meter hoch, das sind 7 Stockwerkhaus.
Ja, wie hast du das hingekriegt?
Ja, also das, weil ich mich auf diese ganze Geschichte eingelassen habe, alles nachher, was passiert ist, fand ich einfach, das war wie eine Fügung. Ich war immer in der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle und habe ich die richtigen Leute getroffen.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Gabriela Nassväter, Künstlerin aus Ulm. Ja, Gabriela, eigentlich wollte ich jetzt direkt auf die aktuellen Arbeiten kommen, aber so ein bisschen hast du mir gerade so in der Musikpause noch so ganz interessante Sachen erzählt, mit den Pyramiden, mit Objekten in Berlin, in Danzig, eben über das Thema Schwierigkeiten, glaube ich.
Ja, das ist jetzt ein Problem, weil ich kann allein manche Dinge nicht alleine aufhängen. Selbst Herstellung von diese ganzen Sachen und so weiter, das ist auch ein Problem. Ich eigentlich träume jede Nacht, wenn ich habe jetzt so riesige Dinge, und dann weiß ich ganz genau, jede Nacht wird diese ganze Sache immer präziser. Mein Problem bei riesigen Sachen ist, wenn jemand kommt und als Helfer und dann sagt, das ist so besser, das soll man so machen. Manchmal lasse ich mich auf solche Geschichten und diese Dinge dauern dann viel länger, weil ich weiß, wie das alles funktioniert dann. Aber dann Herstellung von diese ganze Sachen, denn Pyramiden zu herstellen, das war auch ein Problem. Keine Firma wollte in Deutschland das herstellen. Ich habe einen kleinen Betrieb in Polen gefunden. Das hat gut funktioniert, weil die haben dann einen schönen Raum gehabt, die waren Spezialisten für Segel. Und von denen habe ich auch wieder also viel gelernt. Mit Pyramiden habe ich sehr viele schöne Sachen erlebt. Ich habe den griechisch-orthodoxen Papst getroffen in Istanbul, in Hagia Irene. Der sagte zu mir, Frau Nassväter, das ist ein sehr wichtiges Projekt. Weil tatsächlich, das ist jetzt etwas, was fand in den Kirchen statt. Und in dem Moment, wenn sowas passiert, die Kirche ist nicht passiv, sondern aktiv. Die Leute fragen, die sind dann, manche sind aggressiv, aber manche eben wollen mehr wissen, interessieren sich. Ja, ich habe den armenischen Papst kennengelernt. Damals waren diese 1700 Jahre armenische Kirche. Da waren alle Vertreter von allen christlichen Kirchen dort. Und in Armenien habe ich auch sehr viel Aggression erlebt. Da waren in eine Kirche, die Leute wollten uns nicht reinlassen. Da ist fast zu Schlägerei gekommen. Und da habe ich gesagt, ich werde mich mit meinen Pyramiden mit niemandem schlagen. Ich hänge das dort nicht auf. Und hat man diese Dings dann später, in einen späteren Zeitpunkt aufgehängt. Aber jetzt, ich glaube, habe ich jetzt, was nee, wollte sie jetzt?
Nee, war, ja, war schon also sehr interessant.
In Danzig zum Beispiel habe ich eine Ausstellung, das war in meine alte Schule, wo ich studiert habe, ein riesiger Raum, 100 Meter lang, 60 breit, und habe ich eine ganze Reihe, 60 Säulen geplant, und habe ich jemanden, habe ich gebeten, dass sie sollen den Raum messen von den Boden bis zu höchsten Punkt von der Decke. Und dann, wo ich war bei dem Aufbau, haben wir erste Säule aufgebaut und haben wir festgestellt, hat man bis zu einer Balke gemessen. Meine Säule war 40 Zentimeter zu kurz. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Habe ich alles eingesammelt, ganze Nacht verlängert und diese Arbeit einen Tag danach von vorne angefangen habe zum Aufbauen. Aber es war, eigentlich war das so, wie ich das wollte. Ja, gut. Ich konnte ein Buch schreiben, also über Geschichten, was ich alles erlebt habe, über ja, so lustige und grauenvolle Sachen. Welche haben mich dann also wirklich sehr viel Kraft gekostet, ja.
Ja, ich denke, dann kommen wir mal zu deinen aktuellen Sachen. Was hast du so in den letzten 2-3 Jahren gemacht? Was läuft jetzt auch aktuell? Woran arbeitest du?
Also die aktuelle Sache in Ulm, das war die Brücke. Das war der Schneider von Ulm, wo ich dann die Brücke geplant habe. Da hat man auch, das war sehr kompliziert. Das war wirklich, wahrscheinlich war das die schwierigste Sache, was ich bis jetzt gemacht habe. Durch diese Gewichte, welche ich brauchte, 14 Tonnen auf jede Seite, das war schon absolut irre. Und ich habe mich entschieden, weil Statiker haben gesagt, wenn es ein ganz schlechtes Wetter kommen sollte, dann würden sie mir nicht erlauben, diese Brücke aufzubauen. Ich habe gesagt, ja gut, ein Tag ist auch irgendwie spannend, und vor allem ist das Flugbrücke, Flug dauert kurz, und ich habe gesagt, das ist okay, das mache ich. Mit dieser Option, wenn das Wetter nicht stimmen sollte, musste ich das einfach nur zusammenpacken und oder sofort im Atelier lassen. Aber an den 6., an dem Tag, wo ich das aufgebaut habe, das war der einzige schönste Samstag in ganz Juni 2011. Wetter hat gestimmt, alles hat gestimmt, und diese Brücke haben wir, eine Stunde brauchten wir nur für den Aufbau, und alles hat so einfach ausgesehen, aber das war ein Jahr Vorbereitung. Und ehrlich gesagt bin ich stolz auf diese Brücke.
Klar, dass ich mal ganz kurz unterbreche. Für die Leute, die es nicht wissen, du hast gesagt Flugbrücke. Was ist da geflogen?
Also es ging jetzt um das von 96, habe ich Flugobjekte gemacht in Ulm und Neu-Ulm. Da waren Stadt Ulm und Neu-Ulm, habe ich alles Raum genommen und meine Skulpturen über die Straßen und Gassen in der Stadt Ulm und Neu-Ulm aufgebaut. Und damals habe ich einen Spitznamen gekriegt, hat man gesagt. Erst hat man gesagt, was ist denn das, große Wäsche, das und das. Und hat man gesagt, die Schneiderin von Ulm, das ist die Schneiderin von Ulm. Und eben, wo man diesen Jahrestag, also von den Berblinger Jahr, also 2011, damals habe ich schon Brücke geplant, aber es war nicht möglich, die zu machen. Und habe ich das jetzt eben in 2011 gemacht, und die hieß Flugbrücke. Die hing die hing eben, die war nicht zu begehen, das war ein Objekt aus 22 Elemente und als Brücke war erkennbar, nur wenn man am Fass gestanden ist. Mhm. Sonst war das wie eine Skulptur, das hat sich geändert immer nach den Standort. Ja, ja. Von jeder Seite hat ein bisschen das anders ausgesehen. Ja. Ja, gut. Und jetzt zu aktuellen Sachen. Ich hatte im Dezember am Jahresende eine Ausstellung in Sudhaus in Tübingen. Damals, dort habe ich auch ein räumliches Objekt gemacht, aber ein bisschen anders. Es waren, wie würde ich sagen, Zeichnungen in der Luft. Das war ein dreidimensionales Objekt aus Fiberglasstäben, aus Carbonstäbe, ja, ja. Und zum Teil waren die überzogen mit Stoffe, leuchtende Stoffe. Und die volle Skulptur hat, es ging mir um das, dass die ändert sich auch wieder nach dem Standpunkt. Mhm. Wenn man dann sich bewegt hat in den Raum, konnte man dann verschiedene Punkte immer anders ordnen, mhm, in der Luft. Mhm. Und so war das den Objekt für jede neu zu erkennen und neu zu erleben. Mhm. Also jede hat das, ja, jeder kann das für sich einzeln, die Auswahl getroffen, wo er steht, was er sieht, wo er guckt und wo er schaut, welche Punkte er für sich verbindet. Das war schon spannend.
Mhm. Ja, da fällt mir gerade ein, sowas, das hört sich oder sieht sich ja für den Zuschauer eigentlich ganz einfach an, aber ich stelle mir das auf der anderen Seite wahnsinnig schwer vor, so etwas, sag ich jetzt mal, zu planen, zu konstruieren, dass das nachher funktioniert mit diesen Dingen, dass man eben wirklich vom Standpunkt aus, je nachdem, wo man ist, wirklich was anderes sieht.
Ja, das stimmt. Also die Pyramiden, das konnte man ganz exakt ausrechnen. Wie viel Stoff ich brauche, konnte man dann computermäßig auch genaue Zeichnungen bis zu Millimeter genau. Und der Fehler dürfte auch dann nicht groß sein. Also das war zugelassen, vielleicht 1 Zentimeter. Bei dieser neuen Geschichte, was ich in Tübingen gezeigt habe, diese dreidimensionale Skulptur nur aus Linien eigentlich, das war schwierig. Ich konnte das auf gar keinen Fall auf dem Papier. Ich habe versucht, aber es ging nicht und da habe ich gesagt, jetzt muss ich nur ganz grob mir das planen, alles was ich im Kopf habe und dann anfangen und an Ort und Stelle das zu bauen.
Also immer wieder korrigieren, gucken, ist es richtig, mal wieder verschieben.
Ich konnte die, weil das waren wie zwei Kubusse miteinander verbunden und von dort sind verschiedene Dinge in eine Richtung gegangen, von andere in andere Richtung. Das ist auch selbst verbal sehr schwierig, das zu erklären. Und Zeichnung war für mich auch schwer. Aber wo ich dann die ersten Schritte gemacht habe, dann auch peu à peu wusste ich weiter. Und wenn hat man das oben, die erste aufgehängt, dann war schon leichter, weiter zu handeln.
Ja, Gabriela, ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben ja nicht mehr ganz eine Minute. Deine Arbeiten kann man wie so ein bisschen angucken, im Internet, sag's mal so ein bisschen die Adresse von deiner Seite?
Ja, jetzt, also endlich wird mein Homepage jetzt aktuell, aber erst ab Sonntag. Und da kann man unter www.gabrielanasveter.de. Mhm. Da konnte man die aktuelle und ein bisschen die alte Sachen doch schon sehen. Mhm. Sonst kann man mich jederzeit also in Wiblingen besuchen. Ich bin fast jeden Tag dort. Und da sind offenes eigentlich Atelier, welche sind Erd mit Wollen. Und da kann jeder durch Scheiben schauen oder klopfen. Und wenn man Glück hat, dann kann man ins Gespräch kommen.
Wo ist das in Wiblingen?
Wiblingen, das ist bei Kloster. Das sind Parkplätze zu Kloster. Ich bin seit 16 Jahren dort und sind dort noch 5 andere Künstler.
Okay, Gabriela, dann danke ich dir. Man könnte jetzt wahrscheinlich mit dir 3 Stunden machen, 4 Stunden. Ich hoffe, du kommst mal bald wieder.
Ja, das stimmt.
Und ja, es war sehr interessant, mit dir zu plaudern. Und ich wünsche dir für dein weiteres künstlerisches Leben viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja. Ja, das war die Plattform bei Free FM und am Mikrofon für euch war Rudi Arnold.